Spruch, der König kommt, oder der Untertitel lautet das Ende der Geschichte. Also der Gang durch die Apostelgeschichte wird jetzt in diesem Monat völlig unterbleiben. Im neuen Jahr setzen wir das fort. Und an jedem künftigen Adventssonntag werden wir jeweils über den Text predigen, der als Losungswort über dem Adventssonntag steht. Heute also hören wir Jesus Christus, der über seine Wiederkunft und die Zeichen der Zeit spricht. Und er sagt, wenn diese dann sichtbar werden, so dann steht auf, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus rät uns nicht, die Zeichen der Zeit in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen zu stellen, sondern ihn natürlich. Und je wüster und je gottloser das Treiben in dieser Welt wird und je orientierungsloser unsere Gesellschaft dahin torkelt, umso konzentrierter sollen wir auf den Herrn aller Herren und auf den König aller Könige schauen. So wird er am Ende und am Anfang der Offenbarung genannt. Also nicht die Abgründe des Bösen sollen unsere Blicke und unsere Gedanken bannen. Vielmehr dürfen wir erwartungsvoll sein. Wir sollen himmelwärts sehen, aufwärts, Kopf hoch. Kopf hoch, Leute, es ist Advent, Ankunftszeit. Wir dürfen erwarten, dass er bald kommt. Also christusgläubige Menschen leben, egal wie dunkel es ringsum wird, wir leben in einer Hochzeit. Denn wir haben das Vorrecht, zwei Ankünfte des Herrn zu feiern. Einmal diese Ankunft des Sohnes Gottes vor 2000 Jahren, als er in menschlicher Schwachheit kam. Und als er sich erniedrigte bis zum Tod am Kreuz. In diesem wunderbaren Lied, das eben Ulla vorgelesen hat, war das ja so schön zusammengefasst. Aber wir feiern auch heute schon erwartungsvoll seine bevorstehende Ankunft in göttlicher Majestät und Allmacht. Und dann wird er zu sich ziehen, wer zu ihm gehört. Und er wird die richten, die gegen ihn stehen und gegen ihn stehen bleiben. Das ist die biblisch-realistische Perspektive. Deshalb ist Advent auch mehr als nur eine Zeit der Vorfreude. Es ist auch eine Zeit der Besinnung und der Buße. Also der bewussten Umkehr zu dem hin, der die Herrlichkeit beim himmlischen Vater verlassen hat, um sich mit uns so schockierend vollständig eins zu machen, dass er an unsere Stelle getreten ist, stellvertretend für uns ans Kreuz ging und an meiner Stelle und an deiner Stelle wegen deiner und meiner Sünden gestorben ist, weil er sie auf sich geladen hat. Meine Sünden hat er stellvertretend auf sich genommen. Die Schuldfrage ist also damit geklärt, ein für allemal. Deshalb ist das abschließende, das jüngste Gericht Gottes für uns, für jeden, der an Jesus Christus hängt, kein Thema mehr. Jesus Christus spricht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, kann man das nachlesen. Die Schuldfrage ist geklärt. Nun steht die endgültige Lösung der Machtfrage bevor. Wer regiert? Das ist die Frage. Und das muss ein für alle Mal für alle Geschöpfe in vollständiger Klarheit beantwortet werden. Das ist das Anliegen Gottes, dass das ein für alle Mal klargestellt wird. Also, wer ist es, der das ganze Weltall trägt mit der Macht seines Wortes? Wer ist es, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden? Wie viele Mitmenschen zucken da heute mit der Achsel und sagen, was kümmert's mich? Hauptsache gesund, Hauptsache erfolgreich, Hauptsache ich. Was geht mich das Ende der Geschichte an? Was geht mich das Ende der Geschichte an? Und ich sage euch, im tiefsten Innern kümmert es sie alle ungemein, wie das mit der Geschichte ausgeht. Im tiefsten Innern sehnt sich jeder Mensch nach einem versöhnten Leben, nach einem guten Abschluss, nach einem guten Ausgang, nach einem Happy End. Das ist die Sehnsucht aller Menschen. Es gab dazu vor etwa 23, 24, also kurz nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Machtsystems, gab es zu dieser Frage eine hochinteressante, enthüllende öffentliche Diskussion über die weitere weltpolitische Entwicklung. Da haben zwei Professoren aus den USA, beide Politikwissenschaftler, zunächst in Artikeln und dann in Büchern zwei völlig gegensätzliche Thesen aufgestellt. Der eine, Samuel Huntington, der sprach vom heraufziehenden Clash of Civilization, vom Zusammenprall der Zivilisationen, vom Kampf der Kulturen. Und er hat in diesem Buch, in den vielen Vorträgen, vor dem Wiedererstarken des Islams gewarnt, vor fast 25 Jahren. Und er warnte vor allem vor der Gefahr, dass weltweit gewalttätige Konflikte zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ausbrechen werden. Und ihm wurde heftigst widersprochen. Er wurde zu einem Schwarzseher abgestempelt. Wie konnte er nur solche bedrohlichen Perspektiven malen, jetzt wo der Kommunismus zusammengebrochen ist und wo wir glorreichen Zeiten entgegengehen? Und genau das sagte sein Kontrahent, der Professor Francis Fukuyama aus den USA. Er sagte ja und schrieb einen Bestseller, den haben ihm die Leute aus den Händen gerissen, mit dem Titel Das Ende der Geschichte. Und darin sprach er davon, dass sich nun nach dem Sieg der Prinzipien des Liberalismus in Gestalt von Demokratie und in Gestalt von Marktwirtschaft, dass sich nun überall diese Prinzipien durchsetzen werden und dass wir quasi vor einem universellen Einheitsstaat stehen, eine Weltkultur, die nur noch getragen ist von Freiheit und Marktwirtschaft und innerem und äußerem Frieden. Und damit diesem Sieg dieses Modells das Antriebsmoment der Geschichte entfallen werde, so kündigt er an, deshalb könne man vom Ende der Geschichte sprechen. Es geht alles nur noch ganz sanft, dümpelhaft davon. Ja, jeder sitzt vor seinem Garten und pflegt seinen iPod. So ungefähr. Und das hat den Leuten sehr gefallen. Das hat den Leuten sehr gefallen. Jedenfalls hat es ihnen viel besser gefallen als diese, wie wir heute wissen, realistische Perspektive des Samuel Huntington. Und man sieht daran, an dieser Zustimmung, wonach jedem Menschen eben verlangt, nämlich nach einem Ende des ganzen Durcheinanders. Der Mensch verlangt nach Frieden. Und das Schöne ist, das will Gott auch. Genau das will Gott. Aber zu seinen Bedingungen. Und man kann seine Bedingungen in einem einzigen Satz zusammenfassen. Den hat Jesus ausgerufen, als er zum ersten Mal da war. Da hat er gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die ganze Bedingung Gottes. Kehrt um und glaubt, denn mit mir, mit Jesus, ist das Reich Gottes schon angebrochen. Es hat einen ersten Anfang auf dieser Erde gemacht. Nun kehrt um zu mir und glaubt an die gnädige und versöhnende Herrschaft des allmächtigen Gottes. Das war der Anfang des Heils für alle Menschen. Die Einladung an alle Nationen und Stämme, sich zur Quelle des Lebens hinzukehren, weg aus dem Todestal des Schattens oder aus dem Schattental des Todes. Und dieser Anfang des Heils, diese Zeit der Gnade, währt bis jetzt. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils, sagt Gott im Alten und im Neuen Testament. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt. Morgen vielleicht nicht mehr. Jetzt ist es. Jetzt. Und der Allmächtige will ein zweites. Er will nicht nur, dass das Ende der Geschichte herbeikommt, dieser unseligen, konfusen Geschichte. Er will auch, dass das Reich seines Friedens noch auf dieser geschundenen Erde aufgerichtet wird. Also auf dem Terrain, das der Satan und seine Handlanger derartig übel zugerichtet haben. Noch hier. Und es wird aufgerichtet natürlich vom wiederkommenden Gottessohn. Und er wird, wie die Bibel ein halbes Dutzend Mal sagt, 1000 Jahre lang auf dieser alten Erde sein Reich des Friedens regieren. Und das ist dann tatsächlich das Ende der Geschichte. Wenn dann nach diesen 1000 Jahren des Friedensreichs auf Erden die Vollendung in einem neuen Himmel und der neuen Erde sein wird. Das ist das Ende der Geschichte, das Ende des Durcheinanders, aber das Ende ist schon da, wenn Jesus kommt und wenn den Mächtigen dieser Welt, die Jahrtausende lang ihre Macht missbraucht haben, wenn denen ein Ende gesetzt ist. Ihr wisst, so hat Jesus gesagt seinen Jüngern, uns sagte das, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihre Gewalt, ihnen Gewalt antun. Und dann sagt er, so soll es nicht unter euch sein. Da war ja der Anfang des Reiches Gottes mit den ersten Jüngern, mit Jesus und seinen Jüngern und mit der Gemeinde heute. Unter uns soll es nicht so sein, dass die Mächtigen ihre Macht missbrauchen und jemanden niederhalten. Und so wird es nicht länger sein auf der gesamten Erde, wenn der Heiland der Welt als unumschränkter Weltenherrscher regieren wird. Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein, sagte Jesus. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Diesem Erscheinen Jesu werden kosmische Erschütterungen vorausgehen. Jesus spricht von Zeichen, die an den Sternen, am Mond, an der Sonne geschehen. Es werden Erdbeben sein. Eine neue Zeit bricht an, ein ganz neuer, tiefer Einschnitt in die Geschichte der Menschheit geschieht. Und der Sohn Gottes wird ein Regierungsprogramm entfalten, das in einem leuchtenden Kontrast steht zu all den Ungerechtigkeiten, die seit dem Sündenfall Adams und Evas über diese Erde gehen. Seit diesem Abfall von Gott geht ja ein Seufzen und ein Ängstigen durch die Menschheit und durch die gesamte Natur. Es ist ein einziges Stöhnen. Ein Stöhnen erfüllt die Geschichte der Menschheit seit dem Sündenfall. Und damit ist es dann vorbei, wenn Jesus wiederkommt. Unter der königlichen Herrschaft des allmächtigen Sohnes Gottes wird ein Aufatmen durch die Welt gehen. Ein Neuwerden, das alles umfasst. Tierwelt, Pflanzenwelt, Menschenwelt. Das Zusammenleben der Menschen selbst wird völlig neu geordnet werden. Aber diese Neuordnung, die aus der endgültigen Lösung der Machtfrage hervorgeht, diese Neuordnung setzt Gericht und Scheidung voraus. Nicht erst am Ende der ganzen Geschichte, sondern schon vor dem Antritt oder zu Beginn des Antritts der Königsherrschaft Jesu auf Erden. Und die Gerichte, die über einen längeren Zeitraum von Gott über die weitgehend christusfeindliche Menschheit geschickt werden, nehmen ständig an Intensität zu. Wir können das ab dem 6. Kapitel der Offenbarung Christi sehen, wo zunächst die Öffnung der ersten 6 Siegel geschieht, mit furchtbaren Folgen in Gestalt von Kriegen, von Krankheiten, von Verführungen, von Erdbeben und eben diesen ganzen kosmischen Erschütterungen. Aber selbst inmitten dieses wachsenden Chaos, das auf diese Menschheit zukommt, lassen die Gottlosen nicht ab, die Kinder Gottes zu verfolgen und zu ermorden. Und zwar aus immer demselben Grund, den können wir dort lesen, in diesem Kapitel 6, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen werden sie umgebracht. Es gibt keinen anderen Grund, um des Wortes Gottes willen. Aber umso schrecklicher sind auch die Konsequenzen für diese Unbußfertigen. Wir können das sehen, da heißt es, dass eine namenlose Furcht die Menschen umtreibt. Dass sie sich verstecken in den Klüften und Felsen und schreien, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die das Opfer des Lammes Gottes am Kreuz auf Golgatha für ihr Leben nicht gelten lassen wollen, die erfahren unausweichlich den Zorn des Lammes. Denn, so sagt Jesus seinen Jüngern, der Vater hat alles Gericht seinem Sohn übergeben. Er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Johannes 5. Heute regiert unser Erlöser vom Himmel her. Und er regiert schon, natürlich. Aber er bereitet seine Rückkehr vor auf die Erde. Und die Elemente, die da im Buch der Offenbarung Christi benannt werden, wirken seltsam unmodern. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen des Zorns. Sie sind so unmodern wie Gott selbst. Gott ist nicht modern. Gott ist ewig. Und er teilt uns mit, dass nach dem Öffnen der Siegel und nach dem Ertönen der Posaunen, denen ja welterschütternde Plagen folgen, auch dann nicht Umkehr erfolgt. Keine auffallende, keine Mehrheitsströmung. Die Menschen beharren in ihrem gottlosen Trotz. Es muss alles ausreifen. Das ist im Grunde furchtbar tragisch. Es geschieht keine Umkehr. Und deshalb endet das 9. Kapitel der Offenbarung Christi mit dieser Zwischenbilanz. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden, die noch nicht bei den vorherigen Plagen umkamen, die wurden, sie bekehrten sich doch nicht, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Es wird also noch schlimmer, und es wird noch schlimmer. Die Menschheit gibt sich nämlich schließlich der hemmungslosen Anbetung des Drachens hin, des Satans. Alle werden ihn anbeten, mit Ausnahme derer, Zitat, die vom Anfang der Welt an geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Wer immer hier im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht, kann getrost leben, voller Erwartung, voller Adventshoffnung. Und dieser teuflische Höhepunkt, wo Satan alle, die nicht im Lebensbuch des Lammes stehen, zur Anbetung verführt, ist zugleich auch der Wendepunkt. Nun geht's abwärts mit dem Bösen und aufwärts mit dem Reich Gottes. Gott gießt seine 7 Schalen des Zorns aus, und eine davon, so heißt es wörtlich, auf den Thron des Tieres, das ist der oberste Handlanger Satans, eine davon auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Offenbarung 16. Und danach geht es unter wüstem Aufbegehren gegen Gott endlich zu Ende mit dem babylonischen Weltsystem, in dem wir heute stehen, in dem wir heute leben. Und dann ertönen Stimmen wie gewaltige Donner im Himmel: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Offenbarung 19. Und hervortritt der Wahrhaftige und der Treue. Angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt ist. Und sein Name ist, eben hat es schon einer vorlaut gesagt, das Wort Gottes. So steht es in Offenbarung 19, 13. Und es folgt das Heer des Himmels, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert. Und die satanische Gefolgschaft wird vernichtet. Ein für allemal. Und Satan wird gefesselt in den Abgrund geworfen, damit er, wie es da heißt, die Völker nicht mehr verführen sollte. Für 1000 Jahre. Dass er nach 1000 Jahren noch einmal, wie es da heißt, für eine kleine Zeit freigelassen wird und dann auf ewig in den Pfuhl aus Feuer und Schwefel geworfen zu werden, das muss uns heute jetzt nicht mehr beschäftigen, das ist ein Thema für sich. Es muss uns auch jetzt nicht sonderlich beschäftigen, wann denn genau, zu welchem Zeitpunkt die Gemeinde Christi zu ihm hin entrückt wird. So viel ist heute schon garantiert sicher. Es kann jederzeit geschehen. Es kann heute Abend sein. Es kann jederzeit geschehen. Die Bibel sagt nicht, das und das wird vorher noch geschehen, damit ihr es merkt. Es kann jederzeit geschehen. Also das Hinziehen der Gemeinde, der Glieder der Gemeinde Christi zu ihm in den himmlischen Bereich kann heute geschehen oder morgen. Und deshalb sollen wir uns heute schon auf diese Adventsworte Jesu, auf diese vorbereitenden Worte Jesu einlassen. Wir sollen uns zu Herzen nehmen. Wenn das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Hat es denn nicht schon längst angefangen? Und ist es nicht schon weit fortgeschritten, was da eben geschildert wurde und geschildert wird? Die Missachtung der Gebote Gottes, die Schamlosigkeit der Verführung, das Auftrumpfen der Gottlosen, die mörderische Gewalt gegen die Kinder Gottes. 100 Millionen Christen werden zurzeit verfolgt, weltweit, besteht nicht an jedem neuen Tag für jeden von uns ein zusätzlicher Grund zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns. Dieser Schrei ist doch ganz natürlich für uns, wenn wir erstmal sehen, wie weit das Böse vorangeschritten ist in dieser Welt. So sollen wir ernsthaft beten. Und zugleich dürfen wir uns ernsthaft und bedingungslos freuen, was uns, den Erlösten aller Zeiten, in jeder Hinsicht blüht. Wir haben es vorhin auch gesungen übrigens, das waren ja Sätze aus dem Propheten Jesaja, wenn der Herr aller Herren kommt und der König aller Könige regiert, dann, Jesaja 35, dann wird die Wüste und die Einöde frohlocken. Alles, was wüst ist, nicht nur die Wüste Negev und nicht nur die Wüste Sahara, es wird diese ganze gesellschaftliche Wüstenei, die seelischen Verwüstungen, sie werden weggetan werden bei all denen, die ihm gehören. Die Wüste und die Einöde soll frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude, heißt es da. Weshalb? Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. So steht es in Jesaja 35. Und dann geht's weiter. Ich, der allmächtige Gott, ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf den Feldern und will die Wüsten zu Wasserstellen machen und ich will das dürre Land zu Wasserquellen machen. Überall. Ende der Trockenheit. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich, Gott, will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen. Jesaja 41. Hören wir, wie sich da Gott, der Allmächtige, vorstellt? Ich bin der Heilige Israels. Und das sagt Gott im Blick auf das Kommende. Israel ist nicht abgeschrieben. Israel wird erblühen wie noch nie in seiner Geschichte. Wir werden die größte Erweckung der ganzen Menschheitsgeschichte erleben. Unter den Israeliten, unter den Juden und auch unter den Heiden, unter uns. Israel, 2000 Jahre gequält von einer unheiligen Weltallianz aus Christen, Moslems und Atheisten. Bis zum heutigen Tag. Ein Parlament nach dem anderen in Europa erlässt Resolutionen gegen Israel. Viele christliche Gemeinden sagen, wir sind an die Stelle Israels getreten. Unheimlich. Es ist eine Dunkelheit, über die man erzittern muss. Aber Gott sagt durch den Mund von Paulus, ganz Israel wird errettet werden. Ganz Israel. Es wird ein Ende sein mit der Lüge. Zur letzten Zeit, so sagt Gott durch den Propheten Jeremia, Kapitel 30, zur letzten Zeit werdet ihr es erkennen. Zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israel sein und sie sollen mein Volk sein. Und dieses Israel wird von Gott in diesem Zusammenhang und in diesem, im nächsten Kapitel, Jeremia 31, ausdrücklich zum Haupt unter den Völkern ernannt. Es übernimmt unter der Königsherrschaft Jesu die Führungsaufgabe. Der Prophet Micha, der so buchstäblich genau die Geburt Jesu in Bethlehem angekündigt hat, der schildert mit der gleichen buchstäblichen Genauigkeit, wie sich nach der Wiederkunft Jesu die bekehrten Völker in Jerusalem unterweisen lassen. In Jerusalem unterweisen lassen. Zitat Micha 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn gehen und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und der Prophet Sahaja ergänzt, so spricht der Herr, Sahaja 8, so spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. So wird sich die ganze Weltgeschichte völlig wenden. Aus dem verstoßenen Volk Israel, aus dem verspotteten, schwachen, bedrängten Volk wird das führende, das unterrichtende Volk Gottes für die Heiden werden. Und welch ein Glücksgefühl, können wir uns da ein bisschen hineinversetzen, welch ein Glücksgefühl wird uns, die wir in irgendeiner Weise dabei sind, ob als entrückte Gemeinde oder als dann frisch hinzugerufene, wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, welch ein Glücksgefühl wird uns und jeden Juden durchströmen, wenn wir miterleben diese überfließenden Wohltaten Gottes, die von Jerusalem aus ihren Weg bahnen in alle Welt. Wir werden die Treue Gottes greifen können, sehen können, schmecken können in einer überwältigenden Weise. Das blüht uns. Bis zum heutigen Tag rast Satan in einem abgründigen Zorn gegen das Volk Gottes. Weil er schon nicht Gott selbst antasten kann, will er zumindest das Volk Gottes, das Ersterwählte Volk Gottes vernichten. Und möglichst natürlich auch das zweiterwählte Volk Gottes, die Gemeinde Christi, uns. Und beides gelingt ihm nicht. Das ist der Trost in jedem Advent, den wir uns besonders zusprechen müssen. Tröstet mein Volk, kommt glaube ich am nächsten Sonntag dran. Der Allmächtige hält seine Hand über sein Volk Israel und über seine Gemeinde. Und er spricht zu Israel, und wenn wir uns das so im Glauben aneignen, dann auch zu uns, in Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, und wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen. Es gibt kein Auslöschen der Gemeinde und kein Auslöschen Israels. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Jesaja 43, 1-3. König Jesus, der Heilige Israels, er wird, wie Micha auch prophezeit, zu dieser letzten Zeit unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Micha 4,3. Und auch im Tierreich finden keine Kriege mehr statt, keine Kämpfe. Letztes Zitat aus einem großen Prophetenbuch, Jesaja 11. Da, zu dieser Zeit, werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther werden bei den Böcken lagern und ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammenweiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist dann der Himmel auf Erden. Und unsere tägliche Bitte findet ihre Erfüllung vollständig. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist dann da. Deshalb, Leute, Kopf hoch. Es ist Advent. Wir dürfen erwartungsvoll der Ankunft Jesu entgegensehen, dem Anfänger und Vollender der Weltgeschichte, dem Anfänger und Vollender unseres Heils. Amen. Später ganz kurz.